Freitag ist Feiertag in ganz Deutschland, aber Samstag ist Feiertag für alle Kickbase-Managenden. 12 einsehbare Lineups in der Bundesliga, 9 in der zweiten Liga, in La Liga und der MLS leider nur 2 einsehbare Lineups, aber wir machen auf jeden Fall das Beste draus. Was wir daraus machen und mit welchen Teams wir ins Challenge-Wochenende gehen, erfahrt ihr jetzt bei Rush to Glory. Bench, ich grüße dich und erste Auffälligkeit, ganz schön unchristlicher Spielplan für ein so christliches Land wie Spanien, muss ich sagen. Also alle machen Karfreitag Pause, aber der Spielplan in Spanien, der wird strikt eingehalten.
Ja, ich hatte auch so in der Vorbereitung mir schon mal die Spielpläne so ein bisschen angeschaut und war auch überrascht. Aber ja, ehrlicherweise wäre es auch ein bisschen langweilig, wenn wir überall die Hälfte der Liga uns anschauen könnten vom Kickoff, oder?
Ja, das auf alle Fälle. Was wir heute machen, wir schauen uns die Bundesliga an, die zweite Liga, die La Liga und die MLS, checken da jeweils die Season- bzw. Matchday-Challenges und du gehst gleich rein mit der Bundesliga und ich bin sehr gespannt, was du dir dafür aufgebaut und ausgetüftelt hast, weil ich habe ein großes Problem. Es gibt 12 einsehbare Lineups, aber ich profitiere überhaupt nicht davon. Und wenn alle davon profitieren und 5% nicht, dann wirst du automatisch sofort maximal angeschmiert. Ich habe Spiel an dem Tag, ich kann nicht reingucken, es geht nicht, keine Chance. Also du weißt es selber als Amateurkicker, wenn da irgendwo ein Handy in der Kabine aufblitzt, erstens ist wirklich unverschämt, macht man nicht. Und zweitens, es würde auch richtig teuer werden. Deswegen muss ich gut vorbereitet in den Spieltag gehen, eventuell an irgendeinen Kollegen meine Adminrechte abgeben und gucken, dass da dann nochmal an meinem Team irgendwas gedreht wird.
Ja, also, das ist wichtig. Je nachdem, wie eng die Ligen noch sind und wie wichtig es ist, ist das zumindest mal eine Überlegung wert. Also entweder ein kleines Zwicken im Oberschenkel beim Aufwärmen und dann geht's doch 5 Minuten später. Oder vielleicht sogar irgendwie einmal die Login-Daten abgeben. Aber ist natürlich die Frage, ob du da jemanden hast, dem du so sehr vertrauen würdest.
Ja, blind, ey. Da macht doch keiner Quatsch.
nee. Also das wäre sehr ehrenlos auf jeden Fall.
Kickbase-Account ist heilig.
Ja, ich meine, alle, die in Zweitligastadien am Samstag sind, bei mir ist noch nicht ganz sicher, könnte bei mir aber auch dann eng werden. Alle, die in Erstligastadien am Samstag sind, alle, die selber spielen, alle, die irgendwie Osterwochenende mit Family da was vorhaben, da geht's noch am ersten Mal kurz auf die Toilette zu flüchten, aber es könnte ganz schön haarig werden für viele, das stimmt. Ich gehe in mein Lineup über und ich habe da natürlich auch maximal versucht, diesen Umstand zu nutzen mit den einsehbaren Aufstellungen und habe mich dann vor allem im Samstag umgeschaut. Ehrlicherweise, Samstagabend, Topspiel Stuttgart-Dortmund, hätte ich eh tendenziell die Finger von gelassen. Sonntagsspiele Union Pauli und Frankfurt gegen Köln, auch nichts, wo ich jetzt sonst wie heiß drauf wäre. Deswegen Favoriten am Samstagnachmittag anschauen, Lineup checken und ich bin wirklich mit 11 Mann drin, glaube ich, die am Samstagnachmittag dann aktiv sind. 3-5-2 meine Formation für alle Podcast-Hörer. In den Shownotes habt ihr den Link zu YouTube, da könnt ihr die Aufstellung auch sehen. Ich bete sie euch trotzdem einmal vor. Wir gehen rein. In der Kiste mit Van de Voort wird man sehen, ob er startet. Einer der günstigsten Keeper. Da ehrlicherweise einfach schauen, was am Ende an Budget über ist. Dreierkette, Grimaldo, Ulrich und Ranac. Fünferkette davor, Palacios, Sander, Stöger, Gnabry und Olysee. Und vorne in der Doppelspitze Ibo Maza und Lucho Diaz. Meine Gedanken dahinter. Bayern und Leverkusen, No-Brainer. Musst du volle Möhre, 3 pro Team draufgehen aus meiner Sicht. Bayern, Olysee, Diaz, Gnabry ist, glaube ich, auch relativ klar. Ich erwarte, dass da schon Tore fallen können. Ich erwarte, dass ein Kane sehr, sehr wackelig ist. Aktuell ist die Tendenz ja sogar, dass er nicht dabei ist am Wochenende. Dann könnte man vielleicht sogar auf einer Position nochmal einen deutlich größeren Schnapper machen. Aber wenn Gnabry zum Beispiel in der Spitze starten sollte, letztes Spiel 2 Buden gemacht, fast 400 Punkte, dann ist das natürlich einer, der sehr interessant ist. Die 3 Leverkusener, Palacios, Grimaldo, Maza. Grimaldo braucht man nicht drüber reden. Maza für mich der mit Abstand auffälligste Spieler die letzten Wochen in Leverkusen und wird wahrscheinlich jetzt mit der Sperre von Garcia die Doppel-8 mit Palacios besetzen. Einer von beiden, wenn nicht beide, werden zu Hause gegen ein zuletzt eher passives Wolfsburg auf jeden Fall in den Rohpunkten explodieren. Deswegen da einfach direkt beide mitgenommen, beide relativ preiswert und aus meiner Sicht eigentlich die 6 bei den beiden Teams, die ich glaube oft zu sehen am Wochenende in den Lineups.
Ich finde dein Team gut. Ranac für 10 Millionen ist mir ehrlicherweise ein bisschen zu teuer. Klar, du siehst, ob er startet oder nicht, aber die Punkte waren in den letzten Wochen nicht gut. 5 Spieltage in Folge, keinen grünen Balken abgerissen. Klar, zu Hause gegen Mainz wirst du schon eine Rohpunkte-Upside haben und mehr Ballbesitz. Aber Mainz kann das Ding auch ziehen. Mainz kann unentschieden spielen, einen Punkt holen. Deswegen finde ich Hoffenheim da ehrlicherweise einen schwierigen Gamble. Mhm. Leverkusen sehe ich als sehr, sehr relevantes Team zu Hause gegen Wolfsburg. Die Bayern sowieso. Kane würde mir ein bisschen Bauchschmerzen machen. Sollte er um 14:30 Samstag in der Startelf stehen, baust du nochmal um, oder?
Wenn die drei, die ich jetzt aufgestellt habe, auch starten, kann ich, glaube ich, nicht umbauen. Weil das würde bedeuten, ich muss nochmal irgendwie 10, 15 Millionen mehr auf die Bayern setzen. Und das nimmt mir die Möglichkeit, auf den restlichen 4 bis 5 Positionen zumindest mal einen Stöger für 6, 7 Millionen, zumindest mal einen Sanner für um die 10 Millionen zu stellen. Und ich müsste wirklich mit 5 Lückenfüllern gehen. Und deswegen, also, ich würde es mir nochmal anschauen. Ich würde aber vielleicht sogar wirklich bei denen bleiben, die ich jetzt aufgestellt habe, wenn sie auch alle starten sollten. Weil drumherum es schon wertvoll sein kann. Also, ich bin nicht super überzeugt von Gladbach zu Hause, haben wir auch Montag schon im Podcast drüber gesprochen, aber es ist natürlich trotzdem ein Matchup, wo du drauf schielen musst, wenn du über günstige Challenge-Picks gehen willst. Und das ist nämlich auch genau der Punkt, mit dem ich dir den Ranac-Call erklären kann. Leipzig, auswärts in Bremen, bisschen überdurchschnittlich interessant, kann man machen. Du hast aber keinen Starter, der relativ wahrscheinlich gerade scheint bei Leipzig, der wirklich preiswert ist. Du bist überall jenseits dieses Preisniveaus unterwegs. Dann hast du Leverkusen-Bayern, haben wir drüber gesprochen, Hoffenheim und Gladbach neben Hamburg-Augsburg, wo ich die Finger verlassen würde, bei allen einsehbaren Startformationen drumherum, hast du nur Gladbach und Hoffenheim, wo du noch draufgehen kannst. Und ehrlicherweise, wir wissen auch beide, ich bin kein großer Fan von Ulrich, ich bin kein großer Fan vom Gladbach-Fußball. Deswegen sind hier gerade Ulrich und Ranac die beiden, die einfach so ein bisschen exemplarisch dafür stehen, dass ihr euch wirklich am Samstag bei Zeit die Startaufstellung anschauen solltet. Vollgas Leverkusen, Vollgas Bayern. Wenn ihr euch bei Hoffenheim oder Gladbach zu Hause relativ sicher seid, Vollgas da drauf. Und dann habt ihr die geschenkteste Situation, die ihr haben könnt. Ihr habt noch 3, 4, 5 Teams, wo man eben ein, zwei sichere Lückenfüller nehmen kann, die in der Startelf stehen. Und dafür so ein bisschen exemplarisch stehen jetzt gerade Ranac, Ulrich. Bin ich ein bisschen preisintensiver mit Ranac rein, weil ich nicht am Ende irgendwie hier auf komplett Kante nähen und mit 2 700k Spielern reingehen will und dann nochmal komplett umbauen muss, wenn es dann hinterher nicht fittet.
Ja, Thema Leipzig nochmal. Finde ich ein Duell, das Leipzig ziehen muss in Bremen, wo Leipzig auf jeden Fall auch wieder eine gute Upside für A, Rohpunkte und B, aber auch einen anderen Scorer hat. Wir haben jetzt bei Leipzig nicht viele günstige Starter, hast du gesagt, aber weil es ja einsehbar ist, ein Gruda verhältnismäßig unter 20 kann dir ein brutales Brett hinzaubern. Ein Uedraogo, der wieder voll im Teamtraining ist, den würde ich auch nicht kategorisch ausschließen, wenn der auf einmal Starter ist und wir das sehen. Das sehr spannend für unter 10. Genauso wie ein Benjamin Henrichs. Sollte der auf rechts hinten den Vorzug vor Baku erhalten, nachdem er letzte Woche vor 2 Wochen gegen Hoffenheim getroffen hat, weiß keiner. Aber auf einmal hast du da dann 3 günstige Starter unter 20 Millionen. Deswegen bin ich auch ein bisschen überlegen, ob man eventuell ganz von den super teuren Jungs weggeht und sich sagt, man packt Leverkusen, Leipzig und Bayern-Stacks rein und geht damit dann Ticken preiswerter, aber schaut trotzdem von allen Mannschaften 2, 3 Jungs drin zu haben, wäre zumindest, wenn man sich die Lineups anguckt am Samstag, ein Gamble wert.
Ist ein Gamble wert. Ich glaube, so beim Blick auf das Lineup, was ich jetzt hier habe, fühle ich mich aber wohler mit Olisier, Diaz, Grimaldo und Co., wo ich weiß, yo, das kann mal ein 400er Schepper, Balken scheppern. Und ich habe gerade so überlegt, Sander ist irgendwo bei 10, Ranac ist irgendwo bei 10, Stöger 6, 7, 8. Also wenn es so sein sollte, dass ein Gruder, dass ein Henrichs oder so, da ein, zwei von den Jungs, vielleicht sogar Uedraogo da den Vorzug bekommen, dann kriegt man die, glaube ich, auch hier noch reingemogelt, wenn man dann am Ende mit Ulrich für 500k, wenn er zu Hause gegen Heidenheim startet und vielleicht einem anderen krassen Budget-Pick noch geht. Wenn es am Ende aufgeht so, dann hätte ich damit einen besseres Gefühl, aber es ist auch sehr valid zu sagen, ey, also ich sag mal, bei Leverkusen gehst du vielleicht mit einem Schick statt einem Grimaldo und sparst dir 20, 30, 20, 25 Millionen und kannst dann natürlich da nochmal anders bauen. Ich glaube, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich sehe nur immer so dieses, wenn du wirklich die alle Aufstellungen dir angucken kannst, dann ist es irgendwie verschenkt, nicht die mit dem allerbesten Potenzial mitzunehmen, wenn du dir auch noch so sicher sein kannst, dass sie wirklich punkten werden, weißt du?
Wie so ein Harry Kane zum Beispiel sollte er starten.
Wie so ein Harry Kane, ja, ja.
Ja, aber ich checke, dass man dann immer auch mit dem, was man sich als ersten Gedanken zurechtgelegt hat, eigentlich am besten fährt oder am sichersten ist oder sich am wenigsten ärgert, wenn es am Ende des Tages dann nicht aufgeht, wenn man umgebaut hat. Dreimal Gladbach, finde ich, trotzdem ist was, worüber man stolpern kann, gerade wenn es jetzt 3 Jungs sind, die nicht unbedingt für Scorer stehen, neben dem Honorar und Tabakovic. Und einen letzten Gedanken, den ich noch einpflanzen möchte, Sonntag haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich sehe sowohl Frankfurt als auch Union zu Hause in der klaren Favoritenrolle. Natürlich können St. Pauli und Köln da auch Punkte holen, aber an sich glaube ich, dass beide Mannschaften die Spiele ziehen sollten. Diogo Late für Ranac.
Ja, ist ein guter Call. Also wenn ich noch darauf angewiesen bin, Kohle zu sparen, Ranac nicht startet, dann ist Late auf jeden Fall jemand, der sehr interessant ist. Aber also ja, ich sehe ihn schon relativ sicher starten, aber es tut mir weh, da dann irgendwie das Risiko zu nehmen an einem Wochenende, wo man es woanders nicht mehr nehmen muss. Auf der anderen Seite ist das natürlich für viele die Hürde. Wenn du einen Late stellst, der 180 mit zu 0 und Sieg abreißt, dann wird das halt der sein, der dir im Zweifel dann die nötigen Pünktchen bringt, um irgendwo ganz vorne reinzuschnuppern. Also, wenn ihr Mut zur Lücke habt und so wie Anton da auch zwei klare Favoritenstellungen im Heimspiel seht, dann könnte man sich durchaus überlegen, da das Risiko zu nehmen, weil sich das am Ende dann natürlich extrem lohnen kann.
Ja, aber mach mal lieber so wie Bench, weil der hat nämlich 600 Skillpunkte mehr als ich. Und damit ziehen wir jetzt auch aus der Bundesliga raus und schauen mal, was ich in der zweiten Liga gebaut habe. Ich gebe ein 3-4-3 rein. Ist meine Lieblingsformation. Und ich muss ehrlicherweise sagen, diese einsehbaren Lineups in der zweiten Liga helfen einem, glaube ich, deutlich weniger als in der Bundesliga. Da hast du wirklich Top-Teams, die einsehbar sind. Jetzt hast du zwar in der zweiten Liga Bielefeld, Darmstadt, Lautern, Düsseldorf, Magdeburg und Bochum einsehbar. Bei Bochum, Magdeburg, Düsseldorf, bei allen Teams bist du relativ set, wen du bekommst. Hast hier und da vielleicht noch ein paar Anpassungen, die du vornehmen kannst. Ist aber auch nicht so, als würden da jetzt die Monster-Favoriten spielen. Lautern, Düsseldorf, offenes Duell. Klar, Betzenberg, leichter Heimvorteil, aber an sich beide ähnlich stark. Magdeburg, Bochum. Magdeburg hängt tief unten drin, hat zwar ein paar Big Boys, kannst aber auch nicht sagen, ob Bochum da wieder Punkte aus Magdeburg entführt. Und letztes Spiel, Bielefeld-Darmstadt. Da ist Darmstadt sowieso relativ klarer Favorit auf der Alm. So, deswegen wäre das ohnehin das Team, auf das man geht und wo man vermutlich auch relativ sicher weiß, dass 9 von 11 Spielern da sehr gesetzt sind.
Ja, also gehe ich mit, dass es begrenzt interessant ist, was einsehbar ist in der zweiten Liga. Natürlich kann es mit Darmstadt in Bielefeld gehen, aber auch da, wenn man sich vielleicht mal Buchmacherquoten anguckt, hat Darmstadt sogar eine höhere Quote auf Sieg als Bielefeld. Bedeutet, Bielefeld wird hier sogar favorisiert. Finde ich auch Wahnsinn. Also, Wahnsinn ist übertrieben, aber also finde ich auch gewagt. Zeigt aber vielleicht so ein bisschen so dieses Thema, was wir natürlich immer haben. Ne? Alles super ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen, Heimvorteil vielleicht nochmal mehr wert und so weiter und so fort. Aber ja, man hat keine klare Favoritenstellung, was ich schon ein Stück weit sehen würde, weil ich das einfach so heftig eindrücklich finde. Auch da haben wir im Zweitliga-Podcast diese Woche drüber geredet. Heimspiele, Diskrepanz zu Auswärtsspielen von Kaiserslautern, das ist unfassbar. Die sind so heimstark. Und ich hatte ja auch gesagt, dass Düsseldorf einer der Gewinner der Rückrunde ist. Ich vertraue ihnen irgendwie noch nicht so hundertprozentig. Deswegen Lautern finde ich schon relativ interessant und auch Magdeburg zu Hause. Aber ich sehe voll deinen Punkt und ich verstehe jeden, der in der ersten Liga super hart auf diesen Samstag managen will, möchte, muss so und in der zweiten Liga genau so viel Abstand davon nimmt, wie sehr er dazu tendiert in Liga 1.
Jo, gibt in der zweiten Liga nämlich auch ein paar Mannschaften, die erst am Samstagabend oder Sonntag spielen, die ich sehr gerne aufstellen wollte. Dazu zählen die Hertha, dazu zählt Nürnberg bei Ballbesitz abgebenden Braunschweigern. Wir schauen mal in mein Team rein. Wie gesagt, 3-4-3. Ich habe 2 Dreier-Stacks gebaut und sonst mit 5 Einzelspielern aufgefüllt. Wir gehen rein im Tor mit Timon Weiner, einer von 3 Kielern da drin. Haben in der Abwehr Kudusu und Lochoschwili und Brackelmann links hinten als einzigen Paderborner. Im Vierer-Mittelfeld Terkelsen und Davidsen, die meinen Kiel-Stack komplettieren. Just waren als dritten Nürnberger Aushisch, der, glaube ich, Alleinunterhalter sein wird, nachdem Dzeko jetzt verletzt am Wochenende ausfallen dürfte. Und vorne drin 3 Jungs für ihre Farben, Hornby, Rehse und Berisha, bei denen ich allen 3 natürlich ganz, ganz klar auf Scorer am Wochenende gehe und hoffe.
Ja, ich überlege gerade, wie ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, aber...
Ja, sag, ich sag, was dir nicht taugt. Dir taugt Dreierstack und Dreierstack Nürnberg taugt dir nicht? Weil du A, im Zweitliga-Podcast schon gesagt hast, Kudusu, Rohpunkte, fandest du nicht so geil für den Zu-Null-Bonus. Ich sag dir aber, das ist ein Macher. Antreiber über die Außen, ähnliches Punkteprofil wie Yilmaz. Letzten Wochen vielleicht ein Ticken schwächer gewesen, da was die Punkteausbeute angeht. Aber ich glaube, gegen Braunschweig hast du auf jeden Fall wieder mehr Ballbesitz.
Du hast mal ein paar Wochen mit dem zusammen irgendwas in der Münchner Fußballschule zu tun gehabt und bist persönlich befangen, dass das so ein geiler Baller ist.
Ich habe mit dem sogar studiert.
Ja, siehst du mal.
So aber ist das nämlich. So, Ich glaube, das wird ein gutes Spiel sein. Ich glaube, Lochoschwili wird da hinten zu Null-Bonus mitnehmen. Braunschweig, meiner Meinung nach, auch das, meiner Meinung nach, so wie ich es im Kopf habe, das Team mit den zwei wenigsten Toren. Also da geht zu Null technisch was. Justwan als Rohpunkter, Antreiber, Scorer, auch jemand. Und ich musste irgendwas machen, was nicht alle machen. Und dreimal Nürnberg werden nicht alle machen.
Ja, aber also ich glaube, du hast... Ich glaube, du hängst dich zu sehr an diesen 600 Punkten, die du unbedingt aufholen willst gerade auf und dieses anders machen als alle anderen, weil, also, so, du sagst, du wolltest Hertha mitnehmen. Hertha Samstagabend in Dresden, so wie die zuletzt spielen, also ich meine, du hast am Ende nur einen Rese drin, was man machen kann, weil der kann immer liefern, so, aber ja, das kann sehr, sehr gut auch wieder eins dieser Spiele sein, wo ein Rese mit 40 runtergeht, aus meiner Sicht, so. Dass du Dreier-Stack Kiel baust, sehe ich komplett, werde ich wahrscheinlich auch so tun. Dass du den Nürnberg-Stack baust, hast du schon eingeordnet und würde ich genauso sehen. Und drumherum ist halt relativ viel Stückwerk, wo ich halt gesagt hätte, ey, so gut es für Fürth zuletzt läuft, trotzdem Paderborn in Fürth finde ich tausendmal interessanter, als zu sagen, ich stelle jetzt drei Nürnberger in Braunschweig, ich stelle jetzt Herthaner in Dresden und solche Geschichten. Also ich irgendwie, weiß ich nicht, also das hat alles schon Hand und Fuß und da ist überall ein Gedanke hinter, den ich nachvollziehen kann. Aber dafür habe ich das Gefühl, es ist zu viel Stückwerk. So, du brauchst eigentlich einen Berisha-Treffer. Du brauchst eine ordentliche Berliner Performance auswärts in Dresden. Du brauchst einen Zu-Null-Sieg von Nürnberg in Braunschweig, damit irgendwie Rohpunkte bei rumkommen da. Du brauchst trotzdem auch Paderborn mit Brackelmann. Du brauchst Aushish und Schalke ohne einen Dzeko vorne drin, wo ich gesagt hätte, ey, gerade ohne Dzeko zu Hause gegen einen fußballerisch trotzdem relativ gutes Karlsruhe, so werde ich, wenn es sich am Ende ausgeht, ich habe jetzt noch nichts gebaut, aber werde ich Vollgas auf defensive Schalke gehen, plus vielleicht Aushish, so. Also es macht alles irgendwo Sinn, aber ich glaube, unsere Lineups gehen diese Woche so weit auseinander in Liga 2 wie lange nicht mehr.
Ich bin gespannt. Liga 2 natürlich auch einfach nochmal mehr Raum, weil alle Mannschaften näher beieinander sind für unterschiedliche Ideen. Ich sag dir aber, Darmstadt wird in Bielefeld Tore machen. Fraser Hornby schießt die Elfer. Fraser Hornby wird, wenn er nicht irgendwie erkältet, verletzt, weiß nicht was, ausfällt, ist ja auch einsehbar, wird spielen, wird seine 80, 90 Minuten machen, ist für mich ein guter Pick. Rehse, wenn die Hertha eine Bude macht, dann hat er irgendwo seine Füße mit drin, ist Topscorer in der zweiten Liga. Berisha, letztes Heimspiel getroffen. Berisha jetzt zwei Spiele in Folge mal fit gewesen und Startelf. Mann da vorne beim FCK. Auch da, Mai, also kann man schon alles mitnehmen.
Ich verstehe es komplett. Ich sag nur, ich gebe dir ein Beispiel. Brackelmann und Hornby, beide preisintensiv. Jo. Brackelmann, Aushish und Hornby, alle drei preisintensiv. So.
Was mache ich stattdessen? Sag, was ich stattdessen mache.
Nochmal?
Was mache ich stattdessen? Also, was ist die Alternative?
Stattdessen entscheidest du dich für eins dieser drei Teams, die du jetzt einfach einstellst und sagst, entweder ich gehe auf Paderborn zu Null und Sieg mit Brackelmann plus zwei oder ich gehe auf Darmstadt-Tore in Bielefeld und gehe auf Hornby und ein paar andere von den Jongleuren da vorne oder ich gehe auf Schalke, zieht das zu Hause gegen Karlsruhe so oder leg mich zumindest auf 2+1 irgendwie fest, weil so, also wie gesagt, so Lautern, Hertha, Darmstadt, Schalke, Nürnberg, Kiel, Paderborn, du bist im Prinzip auf Team-Performances aus 7 von 9 Spielen angewiesen.
Nee, ich bin auf 2 Team-Performances angewiesen. Der Rest muss ja einfach nur persönlich performen. Wenn ich aber jetzt einen Dreier-Stack nochmal baue aus Schalke, Paderborn oder Darmstadt, bin ich auf 3 Teams angewiesen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache eine Mischung aus 2 Teams, auf die ich irgendwie vertraue und ein Näschen habe und dann einfach nur auf Performances setzen.
Ja, gibt sicherlich
Risiko streuen
für beides. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe nur das Gefühl, oder ich fühle mich zumindest immer sicherer mit, so lieber ein Dreier-Stack, wo ich drauf schwitze, als 3 Einzelspieler, wo ich von jedem individuell was brauche. So, weißt du? Also bei du gehst ja zum Beispiel auch auf zu Null und sagst, yo, wenn der 100 bei einem 1-0 und einem durchschnittlichen Spiel macht, nehme ich mit und bist nicht auf noch Brackelmann verliert vielleicht 2-1, aber muss individuell krass performen, angewiesen.
Ja, ich setze bei Kudusu auf 80 bis 110 im normalen Spiel und sollte er Scorer liefern, dann halt 140.
Ja. Ey, also wie gesagt, ich werde und muss dir da nicht reinreden. Du bist einer der krassesten.
Aber ich bin mad. Du bist nicht überzeugt von meinem Team. Du sagst, mein Team ist S. Du sagst, mein Team ist so irgendwas zwischen. Nein. Ja, aber du fühlst es. Du fühlst, dass es bei Top 40 bis 60 Prozent einlaufen wird.
Ja, das glaube ich nicht, aber ich sage, mehr
besser, als oder was?
30 ist damit nicht drin. Und das hilft dir nicht.
Nee, das hilft mir nicht. Ich brauch schon mal so einen goldenen 15er, Top 15 wäre mal wieder was, wo ein paar Punkte rascheln. Ja, okay, scheiße. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass ich mit meinem La Liga-Team auch nicht viel mehr überzeugen kann, weil auch da sind erstens viele Fragezeichen unterwegs und zweitens vertraue ich auch da auf Außenseiter. Ich gehe in der La Liga im 3-4-3 rein, beste System, wir kennen. Oh, jetzt sehe ich erst auch La Liga diese Woche 2-3-5 möglich. Wir könnten auch da mit 5 Stürmern gehen, verlockend, gerade weil es da punktereiche Jungs gibt. Ich erkläre dir aber erstmal, wie ich in meinem 3-4-3 agiere. Ich gehe im Tor mit dem günstigsten Mann, den man aufstellen kann. Auch der hat ein Fragezeichen verpasst bekommen. Paul Lopez, 800k. Nachdem wir ihn drin haben und diverse andere Seiten, glaube ich einfach und nehme den Jungen erstmal rein. Könnte aber auch mit noch Restbudget von 5,7 Millionen auf Dituro oder Leo Roman gehen, der gegen Real hält. Geht in der Dreierkette mit Caleta K, Laporte und Yuri Berchiche, also einmal Sociedad, zweimal Bilbao gegen Retafe immer sehr wenig Ballbesitz, hoffe also aus Rohpunkte aus der Abwehrkette raus und die Sociedad-Kollegen spielen gegen Levante und Levante ist Vorletzter, richtig, Levante ist 19. Also auch da sollten Rohpunkte um Idealfall Scorer für die drei abfallen. Im Mittelfeld gehe ich mit Bryce Mendes, Fragezeichen aktuell, hat aber letzten beiden Spiele begonnen und gute 115 und 16 Punkte gemacht, ist auch da ohne Scorer zweimal sehr ordentlich. Carlos Soler, Spielmacher, dürfte auf jeden Fall wieder zocken, hat letzten Wochen auch sehr solide gepunktet und immer wieder gescored, nehme ich mit. Jetzt kommen wir zu den großen Jungs. Ich habe Bellingham, daneben nochmal einen Bilbao-Spieler, Sanse als Elverschütze und vorne drin Lamine Yamal, Mbappé und Vinicius. Nur ein Barca-Spieler, weil die gegen Atletico Madrid spielen, ist ein Spiel, wo wir im Pokal gesehen haben, das kann Atletico mal ziehen, die spielen in Madrid und ich glaube, dass ein Lamine Yamal in jedem Spiel Rohpunkte machen wird, aber auf verlockende, günstige Picks wie ein Marc Bernal oder wie ein Gerard Martin in der Innenverteidigung zu setzen, habe ich mich nicht getraut, weil ich glaube, das ist ein Spiel, das in beide Richtungen kippen kann.
Ja, also ich gehe schon mal rein und breche die Spannung, ich kann es deutlich besser noch nachvollziehen
als das Zweitliga-Team. So. Hand und Fuß.
Ich finde den, ja, das hat das Zweitliga-Team ja auch so. Es ist einfach nur ein persönliches Gefühl gewesen, aber die Gedanken waren ja schon klar. Trotzdem, ich habe hier direkt gedacht, ich finde den Gedanken sehr charmant, Aufbauspieler von Bilbao bei Getafe zu stellen, mit diesem Ballbesitz-Argument. Da muss man dann natürlich die richtigen hitten, aber da könnte ich mir gut vorstellen, dass da sehr, sehr ordentliche Rohpunkte bei abfallen und dass das auch so ein Take ist, den vielleicht nicht allzu viele auf dem Zettel haben. Deswegen, das finde ich sehr smart. Ansonsten so die Verteilung in den Teams und so auch alles sicherlich nachvollziehbar. Sociedad, einer der größten Favoriten an dem Spieltag. Ich würde sogar vielleicht sagen, so ey, Vallecano mit einsehbarer Startelf, Heimspiel, Favorit zu Hause, könnte man Freitag auch nochmal drauf schielen, wenn man da die Zeit und die Muße zu hat. Aber ansonsten insgesamt total nachvollziehbare Aufstellung, natürlich Risiko hier und da mit den Fragezeichen. Ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen stärker zu Barca tendieren. Einfach nicht, weil ich sehe, dass das nicht in beide Richtungen kippen kann, aber weil das so ein Ding ist von, weißt du, das ist so wie wenn Bayern in Stuttgart spielt in der Bundesliga. Da sind wir auch beide Verfechter davon, zu sagen, ey, die spielen beide ihren eigenen Fußball, die wollen beide dem Spiel ihren Stempel aufdrücken, das kann eine enge Geschichte werden. Aber trotzdem sind wir, glaube ich, beide auch in der Bundesliga so weit zu sagen, wir möchten diese Upside der Bayern nicht missen, weißt du? Und da wäre ich, glaube ich, ein bisschen mutiger an der Stelle zu sagen, ja, okay, man riskiert vielleicht 2-3 Barca-Jungs, gerade wenn man da noch so ein paar Preiswerte dabei hat. Insgesamt aber das dann eine Nuance, wo es jeder wahrscheinlich für sich entscheiden muss. Und wie gesagt, gerade diesen Bilbao-Take mit Aufbauspieler gegen Getafe, das finde ich sehr smart und werde es kopieren.
Ja, ich habe einmal eine DM bekommen auf Instagram, nachdem ich Mbappé aufgestellt habe, in einer Woche, in der er gar nicht trainiert hat, dass es eine dumme Entscheidung von mir gewesen ist, mit ihm zu gehen und nicht mit Vini. Jetzt gehe ich mit Mbappé und Bellingham. Die haben beide vor Länderspielpause eine halbe Stunde bekommen. Spielen nächste Woche wichtiges CL-Spiel gegen die Bayern. Spielen in Mallorca. Also ein Matchup, was Real auch mit einer B-Garde gewinnen oder positiv gestalten sollte. Haben beide ein Fragezeichen. Stellen oder nicht stellen?
Stellen. Selbes Argument wie bei Barca, nochmal stärker wegen dem Gegner. Und ich glaube auch, also gerade bei Mbappé war es doch zuletzt immer mal so, dass er ein paar Wehwehchen hatte. Deswegen glaube ich, wirst du da, wenn er jetzt wirklich bei 100% wieder ist, sogar eher sagen, erst recht aufstellen, damit er eben wieder in den Rhythmus für Bayern und die wichtigen Wochen kommt. Aber
so ist es.
Vielleicht rede ich es mir schön, vielleicht reden wir es uns schön, aber da wäre es sogar nochmal ein Argument für Mbappé, dass so ein wichtiges Spiel ansteht für mich.
Mbappé sehe ich auch sicherer, der hat nämlich beide Länderspiele für Frankreich gemacht, gegen Brasilien und wen war das zweite? Kolumbien, glaube ich sogar.
Weiß ich nicht.
Und Bellingham hat auf jeden Fall gegen Japan ausgesetzt, deswegen der wäre der Kollege, den ich bei Real eventuell nochmal auf der Bank sitzen sehe, aber auch dann kann man, glaube ich, mit einem Tchouaméni, Güler oder Pitarch recht günstig auffüllen.
Hundertprozentig. Ja, sieht gut aus, finde ich.
Sieht gut aus. 2-3-5 ist unser Stichwort. Geht in der Liga, geht auch in der MLS. Du hast es für dich genutzt. Wir schauen mal rein, was du gebaut hast. Erklär uns dein Teambench.
Yes. Du hast schon vorweggenommen, im 2-3-5 bauen wir. Und MLS ist eigentlich immer dieselbe Herangehensweise für mich. In der MLS ist es ähnlich wie in der La Liga so, dass du vor allem über die Explosionen bei den Offensivspielern halt den Unterschied machen kannst jedes Wochenende. Und da haben sich jetzt über den Saisonstart auch so ein paar schon herauskristallisiert, auch mit Blick auf letzte Saison, die da sehr, sehr interessant sind. Ich versuche mich immer vor allem bei den Favoriten zu bewegen. Da sage ich euch auch, sind Buchmacherquoten für mich so das Tool der Wahl, weil ich kenne mich nicht sehr gut in der MLS aus. Ich glaube, Anton, da kann ich für uns beide sprechen.
So ist es.
Man kann jetzt natürlich ein bisschen was aus dem Saisonstart ziehen. Ein bisschen gefährlich ist da natürlich immer so diese CONCACAF-Wettbewerbe und so, dass man die auch auf dem Zettel hat wegen der Rotation. Jetzt ist man aber sich nach der Länderspielpause relativ sicher mit den Startformationen, weil auch eben noch keine große Rotation unter der Woche jetzt stattgefunden hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich roll's mal von vorne nach hinten auf und meine fünf Stürmer sind Dennis Buanga, Guilherme, Messi, Nico Gonzalez und Morgan Giavogui, ein alter Bekannter aus der Bundesliga von St. Pauli. Der Mann ist so ein bisschen mein Pick der Woche, wenn du so willst, weil wenn ihr euch die Punkte mal anschaut, der ist einmal von der Bank gekommen, glaube ich, am zweiten, dritten Spieltag oder so, hat da schon irgendwie einen Huni in der Halbzeit oder so gemacht, roh, und seitdem sowohl gut gescored als auch gut gerohpunktet. Plus, dass sein Team, ich glaube, er spielt bei Salt Lake, richtig?
Ja.
Dass sein Team am Wochenende auch in einen, also als Favorit in sein Matchup geht. Deswegen Giavogui relativ preiswert, noch im Gegensatz zu den anderen sehr gut performenden Stürmern. Den würde ich allen ans Herz legen. Messi braucht man nicht drüber reden, musst du im Team haben, wenn er explodieren kann und spielt. Buanga Son, fällt bei mir immer wieder die Wahl auf Buanga als den für mich so ein bisschen besseren, affineren Rohpunkter. Guilherme mit Houston Dynamo, glaube ich, eher so Mittelklasse-Team, da aber wirklich der X-Faktor auf jeden Fall in dieser Saison und jemand, den ich jetzt in den letzten 1, 2, 3 Wochen erst so ein bisschen in den Blick gefasst habe, aber auch eine No-Brainer und Nico Gonzalez ähnlich, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Wir müssen in der MLS mit einem Spieler pro Team zusätzlich reingehen, deswegen hier 5 Teams, 5 eher favorisierte Teams, 5 von den absoluten Big Boys, wo ich meine Kohle schon verscheffel. Mittelfeld, Dreierreihe, Pep Biel, dieses Jahr schon MVP geworden, auch favorisiert mit seinem Team, Heimspiel, Bärhalter daneben, Teamkollege von Thomas Müller und der absolute Gamechanger für die Whitecaps aus Vancouver, kostet auch seine 30, 35 Millionen, die beiden auch nochmal ordentlich preisintensiv und daneben weiterhin super günstig, ich verstehe nicht, warum der nicht im Marktwert steigt, weil Memeti, super junges Talent bei den Red Bulls aus New York, spielte auf der 6 hinter 2 Achtern, macht super stabile Rohpunkte, hat jetzt ein Spiel, wo er mal stark abgefallen ist, aber ich glaube, da haben sie auch, lass mich nicht lügen, 6-1 verloren oder so. Und deswegen, da würde ich mal drüber hinwegschauen, kostet immer noch unter einer Mio, also das auf jeden Fall der Budget-Pick für die Woche. Und dann bin ich in der Defensive bei nur 2 Verteidigern und einem Torwart, wo das Budget relativ begrenzt war. Ich trotzdem versucht habe, mit Teams zu picken, die gewinnen können, zu Null spielen können. Deswegen Palacios von Nashville, glaube ich. Dua musst du mir auf die Sprünge helfen, wo der Mann gerade aktiv ist.
San Diego und ich spielen gegen die Quakes, also haben ein gutes Matchup. Ich glaube, da haben bisher immer alle entweder Dreier oder Tverschkov gestellt. Ja. Aber in dem guten Spiel natürlich auch jemand, der gute Rohpunkte einfahren kann.
Genau, und dann haben wir noch Daniel in der Kiste, der eben für die San Jose Earthquakes spielt. Also die beiden Matchup gegeneinander. San Jose auch, also wenn man sich da mal den Verlauf anschaut, Daniel unfassbare Punkte bis jetzt, weil der wirklich in 4 von 5 Spielen die Null gehalten hat. In dem 5. Spiel haben sie 1-0 verloren, also relativ torarme Partien. San Diego bis jetzt auch noch nicht so das, was sie letzte Saison waren, zumindest in den letzten Wochen. Und deswegen gamble ich da sogar so ein bisschen darauf, dass ich sage, ja okay, ich stelle beide Teams jeweils einen nicht zu preisintensiven Akteur in der Defensive. Mhm. Wenn eins der Teams dann zu 0 einsackt, dann habe ich da die Punkte mit beiden schon ganz gut drin für das Geld.
Ja, ich finde es eine sehr, sehr starke Elf. Wen ich mir eventuell vorne überlegen würde, wo man sagen muss, was an den Front 5 krass ist, das sind 5 Heimspiele. Das sind 5 Leute, die top in Fahrt sind und 5-mal zu Hause antreten. Sam Surridge, aber auch jemand, wo man sagen kann, der kann mal 3 Buden machen. Dann müsstest du natürlich im Umkehrschluss Palacios hinten rausschmeißen.
Ja.
Wäre eine Option, das noch zu machen, aber ansonsten finde ich es echt stark. Und Pep Biel spielt auch mit Charlotte gegen das schwächste Team der Liga, gegen Philadelphia, die noch keinen einzigen Punkt geholt haben. Also da sollte man auf jeden Fall auch gucken, dass man da entweder mit ihm oder Zaha in den Spieltag rein marschiert.
Wen würdest du tendenziell von den 5 Stürmern rausnehmen für Surridge gegebenenfalls?
Es ist super schwer. Ich würde am ehesten sogar noch zu Nico tendieren.
Mhm. Ich hätte auch Nico oder Boanga gesagt, weil Boanga ist der einzige von denen, der jetzt die letzten 2-3 Spiele nicht so krass performt hat und so ein bisschen, ich will jetzt von keinem Formloch sprechen, aber noch nicht so seinen Riecher hat diese Saison.
Aber Orlando wurde auch schon 1-2 Mal richtig geklappt. Also ich glaube, da geht schon was für L.A. Deswegen Nico halt jemand, der noch nicht krass explodiert ist, aber immer mit seinen Rohpunkten und einem Scorer ganz gut gefahren ist. Eventuell, wenn man da auf die Explosion von Surridge hofft, aber auch der, wenn der keine Bude macht, geht er mit 23 Punkten raus. Und dann es ist schon gut gebaut. Trotzdem, ich find's gut.
Es wäre vielleicht der sauberste Trade, wenn du sagst, du musst ja Palacios dafür killen, weil du bei L.A. mit Segura und Co. auch noch ein paar Defensivakteure hast, die halt auch nicht zu teuer dann, weil die Kohle für Surridge drauf geht, du dir hinten reinstellen kannst für Palacios. Also vielleicht ist das so ein bisschen der Trade, den man auf jeden Fall überlegen könnte an der Elf noch. Oder halt Nico wäre auch meine zweite Wahl von den Jungs da vorne. Und ehrlicherweise bei Dua, das ist so die größte Blackbox jetzt für mich. So, der hat bis jetzt immer solide gepunktet, aber das ist, da weiß ich jetzt nicht, kriegst du 60 diese Woche, kriegst du 150 diese Woche, bist wahrscheinlich sehr abhängig von zu null. Das ist wahrscheinlich der, wo man auch sicherlich noch mal reindiven kann, ob man da nicht noch eine bessere Option findet. Ich habe über 7 Millionen noch blank, also da könnte es auch noch was geben.
Ja, was ich in der MLS auf jeden Fall jedem empfehlen würde, wenn es mal die Möglichkeit gibt, mit einem 2-3-5 reinzugehen, mach das. Weil es einfach Bock macht mit 5 Stürmern, weil du in der MLS viele gute Stürmer hast, da auf jeden Fall eine warme Empfehlung. In der La Liga muss nicht unbedingt gewinnbringend sein, kann man aber auch da machen.
Ja, denke ich auch.
Und damit sind wir durch. Alle Ligen besprochen. Und falls du nichts mehr hast, Bench, geht's an die Hörer und Zuschauer, ihre spielerduelle Fragen für den Spieltag in den Chat, die Kommentare etc. zu hauen. Und sonst sind wir good to go.
Denke ich auch. Ich hoffe, wir haben gute Vorarbeit geleistet und ihr punktet am Wochenende stabil.
So ist es. Auf die Top-Prozent und auf einen guten Spieltag. Bis dann.